Alles ist Wechselwirkung. Dieser 200 Jahre alte Satz des Naturforschers Alexander von Humboldt hat sich bei unserem heutigen Gast eingeprägt. Clarissa Haller ist eine der erfolgreichsten Kommunikatoren der vergangenen Jahrzehnte und sie leitete unter anderem die Kommunikation bei den Unternehmen Credit Suisse, Balsen oder Siemens. Über von Humboldt sagte sie, er versteht seine Zielgruppe. Eine Eigenschaft, die sie mit dem Wissenschaftler zweifelsohne teilt. Schön, dass du da bist, Clarissa, und dass wir mit dir heute über die Themen Kommunikation, Digitalisierung und Führung sprechen können. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Hallo.
Und natürlich auch ein herzliches Willkommen wieder an meinen Co-Host Martin. Hallo Martin.
Hey Nina, hi Clarissa, freue mich auf das spannende Gespräch heute.
Liebe Clarissa, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast Germanistik, Kunstgeschichte und Amerikanistik studiert und bist dann als Journalistin bei der Zeitung und beim Rundfunk gestartet, bevor du dann in die Kommunikation gewechselt bist. Deine erste Station als Kommunikatorin war 1993 als Head of Public Relations bei der Deutschen Aerospace, heute bekannt als Airbus AG. Dann folgten langjährige Stationen, ich habe es im Intro am Anfang schon gesagt, unter anderem als Head of Communication bei Balsen in Hannover, bei Roche in Basel, bei ABB in Zürich und dann auch bei der Credit Suisse, bevor du dann im Sommer 2016 5 Jahre an die Spitze der Unternehmenskommunikation bei Siemens gewechselt bist. Öffentlichkeitsarbeit hatte damals, als du in der Branche gestartet bist, definitiv einen ganz anderen Status, als es heute der Fall ist. Wie kamst du überhaupt zu diesen beruflichen Stationen von Journalismus dann in die Kommunikation? Was reizt dich an dieser Branche, dass du dann am Ende des Tages ihr auch bis heute treu geblieben bist?
Ja, zunächst einmal wollte ich immer Journalistin werden. Das hat man dann auch gesehen an der Auswahl meiner Studienfächer. Ich habe eben in München Germanistik und Kunstgeschichte und Amerikanistik studiert. Das sollte mich inhaltlich vorbereiten für eine journalistische Laufbahn im Feuilleton. Und wenn man mich damals gefragt hätte, könntest du dir auch eine Position in der Öffentlichkeitsarbeit vorstellen, dann hätte ich das weit von mir gewiesen. Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit hatte bei mir damals die Reputation von Propaganda und Sektgläser halten und versuchen, Leute irgendwo hin zu überreden, wo sie gar nicht hinwollen. Das hätte ich immer weit von mir gewiesen. Allerdings, wie das oft so ist, manchmal im Leben muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich habe damals in München studiert und ich war mit einer Freundin damals an einem Abend, ein schöner Sommerabend, so wie heute, im Biergarten. Es war sehr voll und bei uns am Tisch saßen zwei Ingenieure der Firma Airbus. Das war damals eben, waren die Anfänge des großen europäischen Flugzeugprogrammes. Und ein, zwei Tage vorher war der Airbus A321 bei seinem Jungfernflug abgestürzt. Und die Insassen der Maschine waren tot. Und damals war das also in allen Schlagzeilen, war ja noch die Zeit vor Internet und vor sozialen Medien. Aber es waren damals, die Schlagzeilen waren davon beherrscht. Und es stellte sich eben raus, dass diese zwei Herren Airbus-Ingenieure waren. Und ich fragte die dann, wie machen Sie das denn, dass jemals wieder ein Mensch diesem Flugzeug vertraut? Und dann, werde das nie vergessen, sagte der eine zu mir, naja, also an uns hat es nicht gelegen, wir waren fürs Fahrwerk verantwortlich und das da jetzt rauszukommen, das ist Aufgabe der Kommunikationsabteilung. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, vielleicht ist das ja doch nicht alles nur Sektglas halten, vielleicht ist das ja doch ganz interessant. Und ich habe mich dann am nächsten Tag um ein Praktikum beworben bei der damaligen Muttergesellschaft der Firma Airbus. Das war damals noch Messerschmitt Boelcke Blohm. Die saßen in Ottobrunn bei München. Und ich habe dann gleich in den nächsten Semesterferien ein Praktikum dort bekommen und bin dann auch gleich da hängen geblieben. Und ich habe das nie bereut, nicht mehr im Journalismus zu sein. Es ist aus meiner Sicht die spannendste Aufgabe, die man in der Kommunikation haben kann.
Und einmal Sektgläser schwingen gesagt. Woher glaubst du, kommt oder kam dieses Vorurteil, dass Kommunikation eben Sektgläser schwingt, ein bisschen was anderes macht, als das tatsächlich der Fall ist? Und glaubst du, dass es heute immer noch Personen gibt, die nicht genau wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt hinter diesem Job?
Also ich glaube, dass es damals tatsächlich unterschiedliche Vorstellungen dazu gab. Man muss dazu auch sagen, dass es wenig gerade oder klare Wege hin zu diesem Beruf gab. Es gab keine Ausbildung. Heute gibt es eben Studiengänge und auch Ausbildungsgänge, die in diese Richtung führen. Damals also, um zum Beispiel in der Unternehmenskommunikation zu landen, in der Regel waren das alles ehemalige Journalisten. Und ich würde mal jetzt so ein bisschen scherzhaft sagen, die wichtigsten Kompetenzen waren eben schreiben zu können, und trinkfest zu sein, damit man abends an der Bar den Journalisten die Geschichten verkaufen konnte. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen schwarz-weiß. Und das hat sich natürlich komplett verändert. Wenn man sich heute die Berufsbilder anschaut, die es in der Kommunikation gibt, die sind vielfältig. Also vom Analytics-Spezialisten, also Leute mit einem IT-Hintergrund. Gut, ich meine, schreiben können, es ist nach wie vor nicht hinderlich. Aber es gibt so viele unterschiedliche Kompetenzen, die man in diesem Beruf braucht und die eben sehr klare Berufsbilder auch ergeben. Also vom Brandmanagement angefangen, interne Kommunikation, Employer Engagement. Also es gibt ganz klar auch abgetrennte Berufsbereiche. Das war früher vielleicht noch ein bisschen verschwommener, weil die Bandbreite noch nicht so groß war. Weiß heute so jeder, was man in dem Bereich so tut, vielleicht auch immer noch nicht. Vielleicht gibt es da auch nach wie vor noch einen gewissen Erklärungsbedarf, eben weil es so vielfältig ist und weil es sich eben auch so verändert hat. Ich würde wirklich sagen, insbesondere auch spätestens seitdem die sozialen Medien da sind, dass die Zeit, in denen man versuchen konnte, Propaganda zu machen, die Zeiten sind vorbei. Das fällt einem auf die Füße, das akzeptiert niemand mehr.
Du sprichst gerade das Thema Vielfalt in unserem Beruf an, Vielfalt im Hinblick auf die Kompetenzen, die man haben muss. Es gibt aber auch eine Vielfalt im Hinblick auf die Branchen, in denen wir arbeiten können, weil das eine ist natürlich das Handwerkszeug der Kommunikation zu beherrschen. Das andere ist natürlich, dass man auch immer ein bisschen Fachwissen benötigt oder nicht nur ein bisschen Fachwissen für das jeweilige Unternehmen und auch für die Branche, in dem das jeweilige Unternehmen tätig ist, haben muss. Du hast sehr, sehr viel unterschiedliche Branchen durch deine Vielfalt an Unternehmen mitgenommen, von Lebensmittel über Pharma bis hin zu Technik und Finanzen. Gibt es für dich Branchen, für die du dir nicht vorstellen kannst, Kommunikation zu machen?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, es gibt jetzt nicht gute Branchen oder gute Unternehmen und schlechte Unternehmen. Ich glaube, man muss sehr genau hinschauen, wer steht denn an der Spitze eines Unternehmens und was ist denn die Intention des Führungsteams, das an der Spitze eines Unternehmens steht? Wo wollen die mit dem Unternehmen hin? Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, sich das anzuschauen und dann zu entscheiden, möchte ich dieses Team dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen? Passt das für mich oder passt das nicht? Ich glaube, dass das grundsätzlich vielleicht die bessere Fragestellung ist.
Mhm. Du bist ja unter anderem auch Gründungsmitglied bei dem deutschen Ableger des internationalen Netzwerks Global Women in PR, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen in der Kommunikation ein bisschen auszugleichen. Du bist ja eigentlich ein Paradebeispiel, wie es gelingen kann. Und eigentlich ist dieser Kommunikations- und PR-Bereich auch ein Berufsbereich, in dem relativ viele Frauen arbeiten. Woran liegt es, dass es meistens in den Führungspositionen noch nicht diese Abbildung gibt, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, dass das mehrere Komponenten hat. Also zum einen ist das natürlich das Umfeld des Berufes. Man ist in einem hohen Maße schon auch fremdbestimmt. Das heißt, man braucht eine hohe Flexibilität, eine hohe persönliche Flexibilität. Man kann nicht sagen, so jetzt ist Wochenende und jetzt gehe ich nicht mehr ans Telefon. Wir wissen, dass wenn es zu einer Krise kommt, dass das idealerweise immer am Wochenende oder zur Nacht ist. Also das heißt, es ist ein Beruf, das das eben einfordert. Dann ist es natürlich eine Frage, wie weit ist das Unternehmen, hat es eben Rahmenbedingungen, jetzt Stichwort zum Beispiel Homeoffice, die es Frauen einfacher machen, mit Familie und Karriere gleichermaßen zu jonglieren. Das Dritte ist aber auch, man sagt, ich muss das sehr ehrlich sagen, die Frage, wen hat man an seiner Seite? Ich würde heute sagen, eine der wichtigsten beruflichen Entscheidungen, die ich getroffen habe, ist gewesen, die Wahl des richtigen Partners. Also ohne meinen Mann, der mich immer unterstützt hat, hätte das nicht funktioniert. Es hätte nie funktioniert, wenn ich jemanden geheiratet hätte, der mit einer eher traditionellen Herangehensweise ausgestattet gewesen wäre, im Sinne von, ich mache die Karriere und dann kommt lange nichts und dann kannst du mal schauen, wo du bleibst. Und last not least, das muss ich auch sagen, sind es auch die Frauen selber, die sich meiner Erfahrung nach immer noch zu wenig zutrauen, die eben auch diejenigen sind, die sich dann im Zweifelsfall verantwortlich fühlen, dass zu Hause alles funktioniert und vielleicht auch nicht einfordern, dass man das einigermaßen fair miteinander teilt. Und dann muss ich auch sagen, dass ja, es ist halt dann auch manchmal einfacher zu sagen, jetzt gehe ich in Teilzeit und so. Es kommt natürlich immer auf die Umstände, wie gesagt, in der Familie an. Aber es sind dann auch viele, die sagen, sie möchten sich das nicht antun. Also insofern, ich glaube, Es hat unterschiedliche Gründe, warum das nach wie vor so ist. Aber GWPR, du hast das erwähnt, ist ein Netzwerk, in dem Frauen sich gegenseitig unterstützen und auch Wege aufzeigen und auch teilweise persönliche Geschichten erzählen, Vorbild auch versuchen zu sein für andere und auch aufzeigen, wie man es verbinden kann. Und ich engagiere mich da sehr gerne und ich finde das wirklich ein ganz hervorragendes Netzwerk.
Das Netzwerk soll auch Unterstützung bieten, gerade für weibliche Nachwuchskräfte oder überhaupt für angehende Führungskräfte in unserer Branche, die vielleicht auch so Role Models in ihrem eigenen Unternehmen nicht haben oder bisher nicht hatten und die damit einfach auch Anregungen und Unterstützung bekommen sollen. Du bist seit sehr, sehr vielen Jahren selber Führungskraft. Kannst du sagen, was so deine Führungsmaxime ist, gerade auch um Nachwuchskräfte und vielleicht auch im Besonderen weibliche Nachwuchskräfte zu unterstützen und für die wiederum in deinem Team in irgendeiner Form Role Model zu sein?
Also ich glaube, meine wichtigste Aufgabe als Führungskraft ist es, erstmal die richtigen Leute auszuwählen, die richtigen Leute ins Team zu bekommen. Und idealerweise sind das Leute, die in allen Bereichen viel, viel besser sind als ich. Und denen ein Umfeld zu bieten, dass sie sich frei entfalten können. Also man hat in großen Unternehmen hat man auch immer gewisse Art und Weise oder in einer gewissen Größenordnung Politik. Die Politik eben fernzuhalten, den Rücken den Leuten freizuhalten, denen Verantwortung zu geben, dass sie wachsen können, dafür zu sorgen, dass sie an wirklich spannenden Themen arbeiten können. Und was darüber hinaus eben aus meiner Sicht frauenspezifisch ist, ich glaube eben nach wie vor, ich erlebe das nach wie vor, dass Frauen oft eine besondere Ermunterung brauchen, weil sie sich eben leider Dinge nicht zutrauen. Da sind Männer, sind da, ja, ganz, ganz anders gepolt. Wenn man eine große Aufgabe hat, für die man jemanden sucht, ist mir wirklich auch im letzten Jahr einige Male passiert. Nachfolge in wichtigen Führungspositionen. Die Männer haben sich selber beworben, haben ihren Hut in den Ring geworfen. Auf die Frauen musste man zugehen. Und leider war es dann auch so, dass sie dann gesagt haben, nein, es passt gerade nicht, es ist mir zu viel. Ich glaube nicht, dass ich schon so weit bin. Frauen stellen sich viel, viel mehr in Frage. Das ist ja auch diese Geschichte, die man oft hört, wenn es eben um Bewerbungen geht, auch bei den Männern, wenn sie das Gefühl haben, 30% trifft zu, dann sagen sie, ich bin der beste Kandidat. Und bei den Frauen, wenn es nicht 100% passt, dann sagen sie immer noch, na ja, möglicherweise bin ich nicht die Richtige. Und insofern denke ich schon, dass Frauen da auch noch eine besondere Ermunterung brauchen.
Wir gehen gleich noch ein bisschen stärker auf das Thema Corona und Digitalisierung ein. Aber wo wir gerade beim Thema Führung sind, noch eine Frage dazu. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in diesem Zusammenhang beim Thema Führung und wie kann man jetzt, in den letzten Monaten ist ganz deutlich geworden, oder worauf kommt es an, wenn man Teams dezentral führt, aus dem Homeoffice, aus dem Büro und die Teammitglieder sitzen eben zu Hause und sind eben nicht physisch vor Ort? Worauf kommt es da deiner Meinung nach an und wie verändert das auch die Zusammenwirkung, das Zusammenspiel im Team?
Ja, das hat sich ganz grundlegend verändert. Es gibt da auch hier mehrere Aspekte. Das eine ist, dass man als Führungskraft, denke ich, sehr viel mehr Aufwand hat, das Team beieinander zu halten und eben auch dafür zu sorgen, dass alle mehr oder weniger einen ähnlichen Wissensstand haben. Also auch dafür zu sorgen, dass das einzelne Teammitglied nicht einfach nur seine oder ihre To-Do-Liste abarbeitet, sondern dass jeder im Team sich nach wie vor verantwortlich fühlt, nicht nur für den eigenen Erfolg, sondern eben für den Erfolg des Teams und auch eben für die Erfolge der Teammitglieder. Man sieht auch in diesen Zeiten, dass die Zugehörigkeit viel, viel wichtiger wird. Vor allen Dingen eben auch dadurch, dass so kurze Begegnungen an der Kaffeemaschine, die berühmten, dass die eben wegfallen. Es ist ein höherer Anspruch an eine Sichtbarkeit auch durch die Führungskräfte da. Und ein dritter Aspekt ist der, dass das Emotionale eben sehr fehlt. Wenn man zu Hause alleine arbeitet, dann ist das halt eben sehr auf den Output ausgerichtet. Und wir sind dem in den letzten Monaten, als ich noch bei Siemens war, damit begegnet, dass wir eben ganz neue Formate geschaffen haben. Was ganz interessant war, ich nenne nur mal ein paar Zahlen. Wir haben ein tägliches Newsroom-Meeting. Zudem haben eigentlich alle Kommunikatoren Zugang und sind zugelassen und können sich da täglich einwählen. In der Regel ist das so, dass aus jedem Land jemand dabei ist, aus jedem Geschäftsfeld, aus jedem Funktionsbereich, dass das in der Regel so 200, 250 Leute pro Tag sind. Als Corona ausgebrochen war, haben wir sehr schnell gemerkt, dass sich pro Tag bis zu 800, 900.000 Mitarbeiter eingewählt haben. Und das zeigt eben, dass so dieses Gefühl der Zugehörigkeit, einmal am Tag irgendwo andocken, sich als Teil des Teams zu fühlen, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Und insofern haben wir dann eben viele zusätzliche Formate entwickelt, bei denen Leute sich einwählen konnten, idealerweise auch Lernformate, dass die auch was mitnehmen konnten, dass eben diese Zeit, ich sag mal, nicht so einsam war. Wir haben das so ein bisschen spaßeshalber genannt, von Employee Engagement zu Employee Entertainment, dass man also auch was bietet, wo sich jeder wirklich jeden Tag gerne einwählt.
Ja, das ist ein extrem wichtiges Thema. Es gibt erste Unternehmen, die ganz klar in ihren Zahlen auch sehen, dass die Fluktuation zunimmt, wenn genau diese Bindung ans Unternehmen fehlt. Also gerade Mitarbeiter, die so in den letzten 1,5, 2 Jahren angefangen haben und deshalb gar nicht so eine Bindung zum Unternehmen aufbauen konnten, weil die mehr oder weniger seit dem ersten Tag im Homeoffice sind, dass die zum Teil jetzt auch schon wieder weg sind.
Mhm. Das ist interessant. Und ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben in dem Jahr auch ungefähr 40, 50 Leute neu eingestellt. Also Leute, die teilweise bis heute noch nicht einmal im Büro waren. Und wir haben uns auch genau überlegt, wie schaffen wir das denn, dass die jetzt nicht nur ihre Arbeitsgeräte bekommen und sich überall einwählen können, sondern dass die auch ein Gefühl dafür haben, was sind denn die Strategien und die Werte auch des Unternehmens? Was sind die Do's and Don'ts? Das sind ja Dinge, die man sozusagen nicht im Einarbeitungsplan bekommt, sondern die man erleben und erfahren muss. Und wir haben diese Mitarbeiter auch recht regelmäßig einmal im Monat gefragt, wie geht's euch denn? Was fehlt ihr? Was braucht ihr? Und haben auch versucht, jedem so eine Art Mentor an die Seite zu stellen, der eben dabei hilft, eben diese ungeschriebenen Regeln auch mitzubekommen und eben auch so eine Loyalität zum Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, auch wenn man den Charakter und den Geist eines Unternehmens nicht versteht und sich nicht als Teil des Teams fühlt, dass es schwer ist, dann eine Loyalität aufzubauen. Und am Ende des Tages will man als Unternehmen ja auch keine Söldner haben, denen es egal ist, für wen sie jetzt vom Homeoffice aus arbeiten, sondern man möchte eben Mitarbeiter, die mitdenken und die sich engagieren und die eben mehr tun, als eben nur ihre Liste abzuarbeiten.
Du hast es anfangs schon gesagt, unser Beruf braucht man eine ungemeine Vielzahl an Kompetenzen. Die hast du alle. Du hast aber einen besonderen Schwerpunkt, insbesondere in den Bereichen Corporate Repositioning, Reputationsmanagement, aber vor allem auch im Thema Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung hat dir positiv, glaube ich, insbesondere in den letzten 1,5 Jahren zugespielt, weil da war es noch viel mehr gefragt. Du hast es gerade schon gesagt, wie ihr Formate in der internen Kommunikation entwickelt haben, die zum großen Teil natürlich in irgendeiner Form digital stattfinden mussten. Kannst du sagen, welche digitalen Tools für dich in der Kommunikation besonderen Mehrwert bieten, wenn man das überhaupt so pauschal beantworten kann?
Also grundsätzlich, was aus meiner Sicht die wichtigste Entwicklung in dem Zusammenhang ist, ist das ganze Thema Analytics. Als ich in der Kommunikation angefangen habe, vor mehr als 30 Jahren, da war das immer noch so, dass eigentlich jeder eine Meinung zum Thema Kommunikation hatte. Und da ging es gar nicht so sehr darum, wer hat was gelernt, welche Kompetenz, sondern wer hat jetzt hier im Zweifelsfall das bessere Bauchgefühl und ist im Zweifelsfall vielleicht hierarchisch dem anderen übergeordnet. Und Analytics hat Kommunikation tatsächlich zur strategischen Funktion gemacht, weil ich alles genau belegen kann. Ich kann alles nachvollziehen. Ich kann in echt Zeit sehen, ob das, was ich tue, irgendeinen Mehrwert und irgendeine Relevanz hat. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Henry Ford aus dem letzten Jahrhundert, wo er gesagt hat, ich weiß, dass 50% meiner Marketingausgaben verschwendet sind, ich weiß leider nur nicht, welche 50%. Und diese Zeiten sind vorbei. Ich kann das heute alles ganz genau nachvollziehen und ich kann alles steuern. Und was Analytics eben auch bietet, ist das ganze Thema Transparenz. Und ich glaube, das ist auch etwas, was innerhalb der Kommunikationsfunktion, wir haben schon kurz über den Newsroom gesprochen, total wichtig ist, dass ich eine komplette Transparenz habe. Dass nicht länger gilt, Wissen ist Macht und nur das, ich teile nur das, was ich teilen möchte, sondern dass ich idealerweise wirklich eine komplette Transparenz habe über die Themen, über die Prioritäten, wirklich das ganze Team weltweit mit einbeziehen kann, unabhängig von allen Hierarchien. Denn nur so schlau, wie der letzte Mitarbeiter am anderen Ende der Welt ist, so gut kann auch meine Kommunikation global sein und jeder kann etwas beitragen. Ich glaube, das ist etwas, was auch die Digitalisierung gebracht hat, dass sich das ganze Thema Verständnis von Hierarchien und auch Verständnis von Einflussnahme und von Führung sehr verändert hat. Jeder kann eine Rolle spielen, wenn er Zugriffe hat auf die Tools, mit denen man eben Content produziert, mit denen man Content amplifiziert und verbreitet und dann aber auch in dem nächsten Schritt, dass ich eben eine komplette Transparenz über die Analytics habe und genau eben sagen kann, was hat welche Wirkung gehabt, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht auch nicht funktioniert. Und darüber hinaus dann auch eine Transparenz, nicht nur auf die eigenen Themen bezogen, sondern auch eine Transparenz dahingehend, dass ich in Echtzeit eine Art Messsystem habe, ein Pulsmesssystem habe, was passiert gerade in der Welt, worüber wird diskutiert, haben diese Themen eine Relevanz für uns und können wir etwas dazu beitragen?
Du hast es jetzt schon öfter angesprochen, die große Bedeutung von Analytics. Es gibt oder gab immer noch so ein Verständnis, dass im Marketing in dem Bereich einfacher ist, Dinge mit konkreten Zahlen zu belegen und deshalb auch einfacher, die Leistung zu messen. Wie ist das denn konkret in der Pressekommunikations-PR-Arbeit? Welche Zahlen findest du sinnvoll, die sich erheben lassen, mit denen man auch langfristig tatsächlich den Erfolg von bestimmten Maßnahmen messen lässt? Welche konkreten Zahlen, denkst du, sind da sinnvoll?
Also ich denke, die Zeiten sind schon lange vorbei, wo man einfach nur irgendwelche Clickrates oder irgendwelche Shares oder Likes gemessen hat. Die entscheidende Frage ist, also es gibt aus meiner Sicht jetzt nicht das Mega-KPI oder das Wunder-KPI, sondern die Frage ist eben, welche Ziele verfolge ich mit meiner Kommunikation? Und auf diese Ziele abgestimmt, muss man sich eben ganz genau überlegen, was sind denn die Erfolgskriterien und was sind die einzelnen KPIs? Und das können eben auch, wenn ich Content habe, können ja auch, der kann für unterschiedliche Zielgruppen gedacht sein und dann habe ich auch unterschiedliche KPIs. Aus meiner Sicht, die Kunst ist eben, diese ganzen Rückmeldungen, die die Analytics mir geben, nicht einfach nur 1:1 zu interpretieren, weil dadurch bekomme ich halt immer nur einen Teilausschnitt, sondern ein kluges System aufzusetzen, das all diese Rückmeldungen der Analytics zueinander in Bezug setzt und mir dann eben hilft, die Informationen, die ich bekomme, zu verstehen. Da haben wir aus meiner Sicht damals bei Siemens was Cleveres gemacht. Wir haben eben all diese Analytics, die unterschiedlichen Systeme liefern, mit Hilfe von KI in einen Bezug zueinander gesetzt und bekommen dadurch eben sehr zielgerichtete, klare Informationen. Analytics Unlocked heißt das Programm. Das ist was, was eben mein Team selbst entwickelt hat. Und auf einmal werden eben Informationen wirklich brauchbar und intelligent und sind nicht nur, ich sag mal, ein momentanes Abbild dessen, was gerade passiert.
Du sprichst es gerade schon an, KI für die Kommunikation ist definitiv ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Du hast gerade schon ein konkretes Beispiel genannt, wie ihr es bei Siemens genutzt habt. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, welche Bedeutung du KI unserer Branche zumisst und was für dich so perfekte Einsatzgebiete sind, wo man KI in der Kommunikation gut nutzen kann? Also Analytics ist das eine, vielleicht gibt es aber auch noch weitere.
Ja, unbedingt. Also KI ist für mich eine wunderbare Art und Weise, die Dinge nicht mehr tun zu müssen, die langweilig und die, ja, zeitraubend sind, sondern sich auf die Dinge konzentrieren zu können, die wirklich Freude machen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Zum Beispiel hatten wir bei Siemens eine KI entwickelt, die das ganze Fotoarchiv, und das sind wirklich hunderte, tausende, Millionen von Bildern, neu sortiert, neu verschlagwortet und eben mit Bildunterschriften versieht. Das ist normalerweise was, wo man gesagt hätte, 100 Praktikanten werden für die nächsten 20 Jahre in irgendein Verlies gesperrt und bekommen dreimal am Tag ein Glas Wasser reingeschoben. Und das ist was die KI wirklich sehr, sehr schnell, weil sie lernt sehr schnell alleine erledigen kann. Und es gibt eben Zeit, sich auf die wirklich schönen Dinge zu konzentrieren. Ein anderes Beispiel, auch immer eine Quelle von Fehlern, wenn man zum Beispiel für die Quartalsberichterstattung die ganzen Presseinformationen und Dokumentationen zusammenstellt, dann muss man quer durch alle Geschäftsbereiche gehen und die ganzen Kennzahlen auch immer im Vergleich zu den anderen Jahren und zu den anderen Zahlen darstellen. Und dann gibt es Anmerkungen, dann ändern sich die Zahlen wieder. Und dieses ganze Variantenmanagement, das ist eben auch normalerweise eine Person oder ein kleines Team, die sich darum kümmern muss, dass das alles rechtzeitig zusammenkommt und dass einem nichts durchgeht, eben eine Quelle für potenzielle Fehler. Auch hier, die KI verliert niemals den Überblick, kann eben dieses ganze Variantenmanagement übernehmen und eben die einzelnen Updates machen. Auch das ist was eigentlich keiner gerne macht, weil es eben sehr aufwendig ist, auch gerne noch die letzten Änderungen mitten in der Nacht. Auch das ein wunderbare Einsatz für KI. Aber wir haben eben KI auch noch in anderen Bereichen genutzt. Also ich möchte ein Beispiel nennen in der internen Kommunikation, wo wir ein System, ein Tool entwickelt haben, das den Mitarbeitern dabei hilft, genau die Informationen zu bekommen, die einen interessieren. Einfach hier auch ein paar Zahlen. Jetzt um Siemens, bei Siemens als Beispiel zu bleiben, da gibt es jeden Tag auf dem Internet ungefähr 3000 neue Artikel, Newsletter, Bilder, Fotos, Videos. Da kennt kein Mensch sich aus. Und die AI hat eben ein System entwickelt, dass jeder Mitarbeiter klar sagen kann, wann möchte ich überhaupt eine Übersicht über die wichtigsten internen Informationen haben? Möchte ich das am Morgen gleich, wenn ich den Rechner anmache, eben vielleicht schon mit der ersten Tasse Kaffee? Wie lang soll das sein? Also wie ausführlich möchte ich es? Möchte ich nur 5 Minuten oder möchte ich eine Viertelstunde lesen? Möchte ich das vielleicht auch abends nochmal haben oder reicht es eben einmal am Tag? Und welche Themen möchte ich? Man kann dann Themen abonnieren. Also zum Beispiel das, was am eigenen Standort passiert, kann sein des eigenen Landes, des eigenen Funktionsbereiches oder man sagt, ich möchte auch Zugriff auf die Strategiethemen haben und dann kann man eben so Hashtags setzen und sagen, was interessiert mich? Und die KI lernt dann. Die KI sieht dann eben der Feed, den man jeden Tag bekommt. Guckt man sich das tatsächlich an? Klickt man das an oder scrollt man nur so durch? Wo bleibt man hängen, dann macht die KI eben auch andere Vorschläge, vielleicht für eine bessere Verschlagwortung. Und ich habe dann tatsächlich jeden Morgen, wenn ich das möchte, den Newsfeed, der genau die Themen abbildet, die mich interessieren. Das läuft unter dem Stichwort Coffee Mug. Das war erst der Arbeitstitel und dabei ist es auch geblieben, weil die Idee eben war, morgens beim ersten Kaffee und die Frage eben, soll es nur ein Espresso sein oder die Länge eines großen Eimers Milchkaffee? Welche Informationen hätte ich denn gerne?
Spannend.
Und so gibt es auch noch weitere, also einige weitere Beispiele.
Letztes großes Thema, was wir mit dir gerne besprechen möchten, ist das Thema Newsroom. Ist heute auch schon mal gefallen. Du hast da auch eine besondere Expertise, gerade auch bei Siemens. Habt ihr lange im Newsroom gearbeitet. Der PR-Report hat aber sein Newsletter letzte Woche damit betitelt, ob Corona den Newsroom killt. Wie stehst du dazu? Was sind für dich die besonderen Vorteile von einem Newsroom? Wann sollte man sich ernsthaft damit auseinandersetzen, sowas fürs Unternehmen einzuführen? Und glaubst du oder beziehungsweise wie siehst du die Veränderung des Newsroom-Konzeptes durch Corona?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass gerade in Corona-Zeiten das Newsroom-Konzept so wichtig ist wie nie. Ich meine, natürlich ist jetzt im Beispiel von Siemens und auch im Fall von einigen anderen Unternehmen der Newsroom auch eine physische Angelegenheit. Das heißt, ein großer Tisch, um den die Kollegen herumstehen und dann ein großer Screen, auf dem man eben gemeinsam Dinge anschaut. Aber der Newsroom ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Frage des Mindset und weniger jetzt also ein Stück Möbel, um das sich die Leute herumstehen. Begeben. Und gerade dieses Konzept, dass man sich eben mindestens einmal am Tag, jeder, der etwas zu sagen hat oder jeder, der zuhören möchte, dass man sich gemeinsam einwählt und gemeinsam Themen diskutiert und gemeinsam schaut eben, wie planen wir gemeinsam, wie können wir alle Interessen einbeziehen, wie können wir priorisieren, wie können wir auch schnell auf etwas, das irgendwo auf der Welt passiert, reagieren. Das ist ja das eigentliche Newsroom-Konzept. Das Konzept eben, aus meiner Sicht zumindest, dass man nicht irgendwo althergebracht ein Headquarter hat, das direktiv vorgeht und sagt, so jetzt sagen wir euch mal, wo es lang geht und das ist die Planung, sondern dass man eben, wie ich eben gesagt habe, insgesamt Transparenz schafft, dass jeder einbezogen wird, dass man sich überlegt, welche Themen sind denn wirklich die entscheidenden und wie spielen wir die denn global? Wie schaffen wir das denn, dass wir an andere Themen, die gerade vielleicht sowieso in der Welt diskutiert werden, dass wir die andocken können und damit eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen? Also insofern, Newsroom ist für mich ein Mindset und kein Möbel.
Abschließend genau daran anbinden noch eine letzte Frage. Du hast gerade öfter gesagt, es ist für Großkonzerne ein wichtiges Mindset, eine wichtige Arbeitsweise. Heißt das für dich, es gibt eine bestimmte Unternehmensgröße, ab der man sich damit beschäftigen sollte und umgekehrt ist es was, was man auch in kleineren oder mittelgroßen Unternehmen vielleicht einführen sollte, könnte, wenn es auch eine Art Mindset ist, wie du gerade gesagt hast?
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich glaube, dass das nicht von der Unternehmensgröße abhängig ist, dass man Transparenz haben möchte. Und es vielleicht sind nicht alle Kommunikationsabteilungen jetzt riesengroß und vielleicht sagt man, der Austausch funktioniert ohnehin. Aber auch hier, vielleicht gibt es eben ein Außenbüro oder es gibt Ländergesellschaften oder es gibt auch Funktionen, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet, Investor Relations zum Beispiel, Sustainability oder Government Affairs, die man eben in diesen Prozess auch mit einbindet und wo es hilfreich ist, sich über gemeinsame Botschaften und Schwerpunkte abzustimmen.
Klasse, perfekt. Vielen, vielen Dank, Larissa, für deine Zeit, für deine Einblicke, deine Insights und mit Sicherheit auch einige Denkanstöße, die du mit deinen Antworten für viele gegeben hast. Also vielen Dank nochmal und wir hoffen, dass wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen.
Ich bedanke mich auch für das gute Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.